Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation. Einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehren Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast.
Buddha-Blog Folge 155. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst. Ich möchte euch bitten, mir bei Google oder Apple Podcasts eine Bewertung zu hinterlassen, sodass andere interessierte Menschen diesen Podcast finden und eventuell ihren Benefit davon ziehen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Podcast.
Grenzen überschreiten. Zwiespältige Gefahren und Chancen. In der modernen Welt sind wir ständig mit neuen Herausforderungen und Möglichkeiten konfrontiert. Wir werden dazu gedrängt, immer mehr zu leisten und immer mehr zu erleben. Das kann dazu führen, dass wir uns überfordern und unsere Grenzen überschreiten. Die Grenzüberschreitung kann zu einer Reihe von Gefahren führen, zum Beispiel Stress und Überforderung. Wenn wir zu viel leisten oder erleben, können wir uns gestresst und überfordert fühlen. Das kann zu körperlichen und psychischen Problemen führen, wie zum Beispiel Schlafstörung, Kopfschmerzen, Depression oder Angststörungen. Wenn wir unsere körperlichen Grenzen überschreiten, können wir uns verletzen. Das kann zu Sportverletzungen, Unfällen oder sogar zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Wir können uns selbst und andere verletzen. Das kann zu Fehlverhalten wie Betrug, Diebstahl oder Gewalt führen. Die Grenzüberschreitung kann aber auch positive Auswirkungen haben, zum Beispiel persönliche Entwicklung. Wenn wir unsere Grenzen überschreiten, können wir uns persönlich weiterentwickeln. Wir lernen, unsere eigenen Fähigkeiten und Grenzen zu kennen und wir werden stärker und widerstandsfähiger. Wenn wir neue Erfahrungen machen, erweitern wir unseren Horizont und lernen neue Dinge. Das kann zu einer Bereicherung unseres Lebens führen. Wir können freier und selbstbestimmter leben. Wir sind nicht mehr an die Erwartungen anderer gebunden und wir können unseren eigenen Weg gehen. Der Buddhismus lehrt, dass das Leben im Gleichgewicht zwischen zwei Extremen liegt: dem Übermaß und dem Mangel. Wenn wir uns zu sehr auf ein Extrem konzentrieren, geraten wir ins Ungleichgewicht und leiden. Die Grenzüberschreitung kann ein Weg sein, um das Gleichgewicht zu finden. Wenn wir unsere Grenzen überschreiten, lernen wir, was uns gut tut und was nicht. Wir entwickeln ein Gespür für das richtige Maß und wir finden unseren Weg in die Mitte. Die Grenzüberschreitung ist ein ambivalentes Phänomen. Sie kann sowohl Gefahren als auch Chancen mit sich bringen. Wenn wir uns jedoch mit Bedacht und Achtsamkeit an die Grenzüberschreitungen heranwagen, kann sie uns zu einem erfüllteren und glücklicheren Leben führen. Hier sind einige praktische Tipps für eine gesunde Grenzüberschreitung. Setze dir realistische Ziele. Wenn du dir zu viel vornimmst, wirst du dich schnell überfordert fühlen. Setze dir daher realistische Ziele, die du auch erreichen kannst. Höre auf deinen Körper. Dein Körper ist ein guter Indikator dafür, wann du deine Grenzen überschreitest. Wenn du dich gestresst, überfordert oder körperlich angeschlagen fühlst, dann solltest du eine Pause einlegen. Suche dir Unterstützung. Wenn du das Gefühl hast, dass du die Grenzüberschreitung alleine nicht schaffst, dann suche die Unterstützung von Freunden, Familie oder einem Therapeuten. Wenn du diese Tipps befolgst, kannst du die Risiken der Grenzüberschreitung minimieren und die Chancen maximieren. Buddha sagte sinngemäß einmal: Der Mittelweg ist der Weg zum Glück. Dieses Zitat von Buddha zeigt, dass das Gleichgewicht zwischen zwei Extremen wichtig ist. Wenn wir uns zu sehr auf ein Extrem konzentrieren, geraten wir ins Ungleichgewicht und dann leiden wir. Im Zusammenhang mit der Grenzüberschreitung bedeutet dies, dass es wichtig ist, ein Gespür für das richtige Maß zu entwickeln. Wenn wir zu viel leisten oder erleben, können wir uns überfordern und leiden. Wenn wir aber zu wenig tun oder erleben, werden wir uns langweilen und unglücklich sein. Der Mittelweg ist daher der Weg zum Glück. Wenn wir uns in der Mitte zwischen Übermaß und Mangel bewegen, finden wir ein Gleichgewicht, das uns gut tut.
Die Gedanken lesen. In der Gemeinschaft Buddhas lebten viele Männer und Frauen. Wer mit ihm leben wollte, musste seine Haare scheren und durfte nur Almosen konsumieren, die andere Menschen in die Bettelschale geworfen hatten. Sinn und Zweck dieses Systems war es, die Meditationen zu unterstützen, die über den Tag verteilt stattfanden. Nur so konnten die Mitglieder den Weg verinnerlichen und die Reise hin zur Erleuchtung antreten. Ziel war das Erwachen, das geistige Bewusstsein zu erreichen, um die innere Befreiung auf diesem Pfad zu genießen. Immer wieder entsendete Buddha kleine Gruppen in die Natur, sodass diese Menschen geistige Übungen in der Einsamkeit durchführen konnten. Die Gruppen wanderten umher und auf ihrem Weg mussten sie die Anwohner um Nahrung bitten. Eine Gruppe kam in ein Dorf, in dem das Oberhaupt eine weise Frau war, die auf den Namen Mattika hörte. Als diese die Mönche sah, fragte sie interessiert: Wer seid ihr? Was sucht ihr in meiner Gegend? Der Sprecher der Gruppe antwortete: Wir sind auf der Suche nach einem Meditationsplatz, um hier einige Monate in Ruhe zu leben und unsere geistigen Übungen zu praktizieren, die wir von unserem Meister aufgetragen bekommen haben. Die ruhigen, friedlichen Asketen fanden den Geschmack der Dorfvorsteherin. Sie fragte sie, ob sie nicht in diesem Dorf bleiben wollen, um ihre Übungen abzuhalten. Sie könnten sich hier Hütten bauen. Die Mönche waren von dem freundlichen Angebot angetan. Hier ließen sich die Übungen gut absolvieren. In freundlicher Atmosphäre ließ es sich die innere Befreiung und die Erleuchtung gut erreichen. Es ging ihr darum, einen guten Platz für die Übungen zu finden. Die Dorfvorsteherin Mattika half den Mönchen, eine Unterkunft zu errichten, die einen gewissen Schutz boten. Jetzt konnten sich die Mönche frei versammeln und abstimmen, was sie zu tun gedachten. So sprach der Anführer: Wir sind auf Anweisung unseres Meisters, des großen Buddhas, hergekommen. Um seinen Lehren zu genügen, müssen wir diszipliniert und achtsam sein. Deswegen müssen wir uns Regeln auferlegen. Wir wollen früh am Morgen anfangen und uns treffen, dann mit den Bettelschalen ins Dorf gehen und die Leute um ihre Almosen für uns bitten. Im Anschluss wollen wir wie in der Gemeinschaft Buddhas schweigsam essen, nur eine Mahlzeit am Tag, weil eine Mahlzeit ist genug für uns. Im Anschluss werden wir unsere Übungen durchführen, ganz so wie unser Meister es uns gesagt hat. Den Abend wollen wir in gemeinsamer Meditation verbringen und uns gegenseitig Vorträge über die Lehre unseres Meisters halten. Nur zu dieser Zeit werden wir sprechen. Die anderen Tageszeiten sind im Schweigegelübde zu verbringen. Auch werden wir nicht zusammensitzen, sondern jeder wird für sich seinen Übungen nachgehen. Ausnahmen von dieser Regel soll es nur geben bei Krankheit und bei Schwäche. Nachdem sie so einige Tage gelebt hatten, kam die Dorfvorsteherin Mattika und wollte schauen, wie es den Mönchen so ergangen ist. Als sie die Hütten besuchte, fand sie keinen der Mönche vor. Sie fragte einen der Bauern aus der Umgebung, wo denn die Mönche wären. Der sagte, dass man sie den ganzen Tag nicht sehen würde. Jeder von ihnen hätte sich einen Platz im Wald gesucht oder würde den ganzen Tag in der Hütte bleiben. jeder für sich, nur abends würden sie zusammenkommen, miteinander reden und miteinander verschiedene Dinge praktizieren. Zwischen den einzelnen Hütten war eine Glocke aufgehängt. Diese schlug Mattika und bald kamen alle Mönche zusammen. »Was ist mit euch los, ihr heiligen Männer? Habt ihr euch zerstritten?« »Nein«, antwortete ihr der Vorsteher, »wir sind nicht zerstritten. Wir wollen nur abgeschieden leben, jeder für sich und schweigend, sodass wir unsere Übungen durchführen können und besser in die Meditation kommen.« »Welche Form von Meditation praktiziert ihr?«, fragte die Dorfvorsteherin. Der Sprecher der Mönche antwortete, »Wir beobachten unsere Körper und ihre Bestandteile. Wir wollen klar sein über das Entstehen und Vergehen der Dinge in unserem Körper.« Als Mattika das hörte, fühlte sie sich sehr berührt. Sie fragte, »Hat euer Meister euch erlaubt, diese Weisheit auch mit anderen Leuten zu teilen?« »Ja«, so sagten die Mönche, »die Übungen sind für alle Menschen. Keinem ist es verboten, daran teilzunehmen.« »Dann will ich wissen, wie ich die Bestandteile meines Körpers beobachten kann und wie ich das Entstehen und Vergehen der Dinge in meinem Organismus verstehen kann.« Die weise Dorfvorsteherin begann an diesem Tag mit der Meditation und war recht schnell erfolgreich. Schnell bekam sie tiefe Einsicht in die Intensität des Entstehens und Vergehens. Und auf einmal wurde ihr die Vergänglichkeit allen Seins klar. So entwickelte sie sich, kam von Stufe zu Stufe und schon nach kurzer Zeit fand sie die innere Befreiung der Erleuchtung. Sie war durch die Lehre Buddhas eine wahre Erleuchtete. In ihrem unglaublichen Glücksgefühl betrachtete sie voller Mitgefühl und Dankbarkeit die Menschen, die ihr diese Erleuchtung überhaupt erst ermöglicht hatte, die durchwandernden Mönche. Ihr erleuchteter Geist konnte jetzt durch die Menschen blicken in ihre Herzen und sie erkannte, was wirklich in den Menschen vorging. Es fiel ihr auf, dass keiner dieser Mönche, so wie sie, die Erleuchtung gefunden hatte, sondern ein jeder noch in Ablehnung, Anhaftung, Unwissenheit und Begehren verhaftet war. Sie fing an, sich zu überlegen, woran das liegen kann. Schließlich hatten alle die notwendigen Fähigkeiten, alle waren bereit und alle waren diszipliniert. Als wahrhaft erleuchtete Person konnte sich Mattika nun in diese Mönche hineinversetzen. Sie stellte fest, dass diese wenig zu essen hatten. Das Dorf war arm, die morgendliche Betteltour brachte kaum Ertrag. Zwar gingen die Mönche jeden Morgen von Haus zu Haus, aber die Anwohner dieses Dorfes hatten wenig zu geben. Als Mattika das erkannte, fing sie an, jeden Morgen den Mönchen Essen in ihre Hütten zu bringen. Wer von euch, liebe Hörer, schon einmal gefastet hat, der wird nachvollziehen können, dass ein knurrender Bauch Konzentration schwer erscheinen lässt. Jetzt mit etwas mehr Essen konnten die Mönche jeden Tag ihrer Meditation nachgehen. Schnell verstanden sie nun das Gesetz von Ursache und Wirkung, sie kamen näher der Befreiung und viele kamen zur Erleuchtung. Einige Monate später kehrte die Gruppe zurück zu Buddha. Vorher segneten sie das Dorf von Mattika und machten sich auf den Weg. Angekommen in der Gemeinschaft Buddhas erzählten sie von der freundlichen Dorfvorsteherin Mattika, die ihnen überhaupt die Reise zur Erleuchtung ermöglicht hatte. Andere angehende Mönche hörten von der Geschichte und machten sich auf in das Dorf der Mattika, um dort mit Unterstützung und Fürsorge ebenfalls zur Erleuchtung zu gelangen. In der Zwischenzeit waren die Hütten schmutzig, und der Mönch, der als erstes ankam, dachte sich, oh, ich hätte so gern eine saubere Hütte. Die erleuchtete Dorfvorsteherin Mattika hatte seine Ankunft bemerkt und konnte durch ihre Erleuchtung sein Herz sehen und seine Gedanken erfahren, so dass sie jemand sendete, der für den angehenden Mönch die Hütte reinigte. Der Reisende war müde und durstig und dachte bei sich, oh, ich hätte so gern etwas Wasser. was wiederum die Matika erfuhr, die ihm jemand sandte, der ihm Wasser gab. Egal, was er sich wünschte, nach kurzer Zeit wurde es erfüllt. Und er fragte sich, wie das denn sein könnte, dass seine Wünsche hier dauernd erfüllt werden. Er kannte ja die Geschichten von Matika und er dachte bei sich, ob das wohl die Frau sei, die seine Wünsche erfüllen würde, und er möchte diese Frau natürlich kennenlernen. Kurz darauf kam die Matika zu ihm und brachte ihm Essen. Er fragte sie, ob sie diese Dorfvorsteherin sei, und sie antwortete ihm mit aller Güte: Ja, lieber Mönch. Er fragte sie recht direkt, ob das denn sein könnte, dass sie ihm alle Wünsche hier erfüllen würde. Ob sie denn vielleicht Gedanken lesen könne? Die erleuchtete Frau war weise und bescheiden und antwortete, dass viele Menschen das könnten. Er antwortete ihr, dass er aber nicht viele Menschen fragen würde, sondern eben sie. Sie antwortete, dass sie eben gerne Gutes tue. Als sie gegangen war, erschrak der Mönch, als er darüber nachdachte, dass diese Frau ja Gedanken lesen könnte, und wenn sie seine guten Gedanken lesen kann, dann sicherlich auch seine schlechten. Und wenn sie seine schlechten Gedanken lesen kann, dann müsste er sich ja jetzt schämen, und ganz sicher würde die Frau ja dann auch nicht mehr kommen, um ihm zu helfen. Der Gedanke machte ihm Angst, sodass er den Entschluss traf, das Dorf zu verlassen. Matika wollte ihn zum Bleiben überreden, aber seine Angst war zu groß. Er ging zurück zu Buddha, der ihn ganz erstaunt anschaute und fragte, warum er denn jetzt wieder hier sei. Der angehende Mönch erzählte die Geschichte. »Meister, ihr kennt doch das Dorf, wo diese Frau Matika wohnt, die den letzten Mönchen so geholfen hat. Sie hat einen guten Platz für uns errichtet und jeder Wunsch wurde mir von den Augen abgelesen.« Aber dann bekam ich Angst. Diese Frau kennt meine Gedanken, die guten und die schlechten. Sie durchschaut mich, das macht mir große Sorgen. Deswegen kann ich dort nicht meditieren. Buddha sah ihn an und sagte zu ihm: Mönch, gehe genau zurück an diesen Platz. Dieser Platz ist richtig für dich. Übe dort weiter, dort gehörst du hin. Aber deine Aufgabe, die ändert sich jetzt. All die Übungen, die ich dir genannt habe, die kannst du getrost vergessen. Du musst jetzt nur noch eine Sache machen. Kannst du das? Großer Meister, was soll ich tun? Sag mir, was ich tun soll. Da gab der Buddha ihm eine folgenschwere Anweisung: Beobachte alles nur mit deinen Gedanken. Das ist die einzige Übung, die du durchführen sollst. Aber ich sage dir, Gedanken sind sehr schwierig. Sie kommen und gehen, sie sind flüchtig, sie stürzen sich auf dich und sie verschwinden im Nebel des Seins. Aber es ist eine tolle Sache, wenn man seine Gedanken kennt, wenn man sie sogar beherrscht. Kein Gedanke kann mehr aufkommen, ohne von dir beobachtet zu werden. Kein Gedanke taucht einfach auf, kein Gedanke geht einfach weg. Du hast nur eine Übung, deine Gedanken zu beherrschen. Und ich sage dir, diese Frau, wenn sie wirklich deine Gedanken lesen kann, dann gibt es nur einen Weg, du musst dein Denken beherrschen. Nur diese eine Übung sollst du tun, alle anderen Dinge kannst du lassen. Was blieb dem Mönch anders übrig? Er ging zurück in das Dorf, sprach mit Matika, die ihn gern wieder aufnahm und mit einem guten Abendessen begrüßte. Schon an diesem Abend dachte der Mönch an die Anweisungen seines Meisters und er bemühte sich redlich, seine Gedanken zu beherrschen, und innerhalb kurzer Zeit erreichte auch er die Erleuchtung. Voller Dankbarkeit an die Dorfvorsteherin Matika verbrachte er einige Tage in dem glückseligen Zustand der Erwachtheit. Jetzt war er dieser Frau so dankbar, dass sie seine Gedanken sehen konnte, brachte ihn überhaupt erst zur Erleuchtung. Nur durch ihre Fähigkeit konnte seine Fähigkeit entstehen. Überhaupt war er erfüllt von Dankbarkeit gegenüber seinem Lehrer, dem großen Buddha, der ihm überhaupt so geraten hatte, und gegenüber den Mönchen, die vor ihm hier waren und ihm den Weg geebnet hatten. So beschloss er, in Dankbarkeit und Freude weiterzuziehen und die Menschen, denen er unterwegs begegnete, mit seinen Fähigkeiten zu helfen, nämlich indem er in ihr Herz schauen würde und damit anderen helfen kann, den Weg des Buddhas selbst zu gehen. Und so eines Tages ebenfalls die Erleuchtung zu erreichen. Buddha sagte einmal, jeder von uns ist allwissend. Wir müssen lediglich unser Bewusstsein öffnen, um unserer eigenen Weisheit zu lauschen. Das Herz kennt den Weg.
Wie du klug und vernünftig mit deinen Zweifeln umgehst. Dich zwickt es im Herzen, wenn du daran denkst, etwas Neues zu beginnen? Du hast Angst vor dem Scheitern? Oder du glaubst, dass du nicht gut genug bist? Dann bist du nicht allein. Zweifel ist ein normaler Teil des Lebens. Im Buddhismus wird die Erfahrung von Zweifeln als Dukkha bezeichnet. Dukkha bedeutet übersetzt Unbehagen oder Leiden. Zweifel können uns also durchaus leiden lassen. Aber worum haben wir Zweifel? Ein Grund ist, dass wir uns vor Veränderung fürchten. Veränderung bedeutet, dass wir aus unserer Komfortzone heraustreten müssen. Das kann Angst machen. Ein anderer Grund ist, dass wir uns nicht gut genug fühlen. Wir glauben, dass wir nicht die Fähigkeiten oder das Wissen haben, um etwas Neues zu schaffen. Und ein dritter Grund ist, dass wir uns von anderen beeinflussen lassen. Wir hören, dass etwas schwierig oder unmöglich ist. Und dann glauben wir das auch. Was kannst du tun, um mit deinen Zweifeln umzugehen? Akzeptiere deine Zweifel. Es ist normal, Zweifel zu haben. Wenn du versuchst, sie zu unterdrücken, werden sie nur stärker. Erforsche sie. Frage dich, woher sie kommen. Was genau macht dir Angst? Sprich mit jemandem darüber. Ein Freund, ein Familienmitglied oder ein Therapeut kann dir helfen, deine Zweifel zu verarbeiten. Setze dir realistische Ziele. Wenn du dir zu viel vornimmst, wirst du dich schnell überfordern und deine Zweifel werden stärker. Lobe dich für deine Fortschritte. Wenn du etwas Neues lernst oder eine neue Fähigkeit entwickelst, lobe dich dafür. Das wird dir helfen, Selbstvertrauen aufzubauen. Der Buddhismus bietet uns einige konkrete Werkzeuge, um mit Zweifeln umzugehen. Achtsamkeit. Achtsamkeit hilft uns, im gegenwärtigen Moment zu sein und unsere Gedanken und Gefühle zu beobachten, ohne sie zu bewerten. Wenn wir unsere Zweifel mit Achtsamkeit betrachten, können wir sie besser verstehen und mit ihnen umgehen. Mitgefühl. Mitgefühl hilft uns, uns selbst und andere so anzunehmen, wie wir sind. Wenn wir uns selbst mitfühlen, können wir unsere Zweifel als Teil unseres Menschseins akzeptieren. Vergebung. Vergebung hilft uns, loszulassen und weiterzumachen. Wenn wir uns selbst und andere für unsere Fehler vergeben, können wir uns frei fühlen, neue Dinge zu versuchen. Wenn du deine Zweifel mit Hilfe dieser Werkzeuge bearbeitest, wirst du feststellen, dass sie weniger Macht über dich haben. Du wirst mutiger und selbstsicherer werden und du wirst offener für Neues sein. Hier ist ein konkretes Beispiel, wie du diese Tipps in der Praxis anwenden kannst. Du hast beschlossen, eine neue Sprache zu lernen. Nach ein paar Wochen beginnst du zu zweifeln. Du denkst, dass du zu alt dafür bist, dass du nicht genug Zeit hast, dass du es sowieso nicht schaffen wirst. Was kannst du tun? Buche eine Reise. Fahr in das Land, dessen Sprache du erlernen willst. Der Wunsch, eine Sprache zu erlernen, kommt tief aus deinem Inneren. Er entsteht nicht ohne Grund. Das Universum will sich durch dich ausdrücken und eben in einer anderen Sprache. Wir alle wissen, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, der Zweifel ist der Feind des Fortschritts. Dieses Zitat zeigt, dass Zweifel uns daran hindern können, unsere Ziele zu erreichen. Wenn wir zu viel an uns und unseren Fähigkeiten zweifeln, werden wir uns nicht trauen, neue Dinge zu versuchen. Um unseren Zweifel zu begegnen, müssen wir lernen, sie zu akzeptieren und zu bearbeiten. Wir müssen uns bewusst machen, woher unsere Zweifel kommen und was sie uns sagen wollen. Wenn wir unsere Zweifel verstehen, können wir sie überwinden und unseren Weg zum Erfolg gehen. Aktivitäten und Energien. Die häufigste Beschäftigung der Menschen ist vielleicht nicht die, die du vermutest. Der Tanz des Lebens. Du bestehst vorwiegend aus Prana, welches eine Form von Energie oder Lebenskraft darstellt. Diese Energie variiert zwischen dichteren und feineren Zuständen und wird täglich von dir verbraucht. Wenn du nicht in der Lage bist, Prana auf gesunde und natürliche Weise aufzuladen, nimmst du sie anderen weg. Du steckst in diesem unendlichen Tanz des Lebens und einen unbewussten Wettbewerb fest, der zahlreiche Konflikte, Situationen und Verhaltensweisen hervorrufen kann. Das jammernde Selbst. Menschen dieser Art rauben Energie, indem sie sich über alles beklagen und ständig von möglichen Unglücksfällen erzählen. Alles scheint düster. Das jammernde Selbst muss der ganzen Welt mitteilen, wie schlecht es ihm geht, in der Hoffnung auf Besserung. Menschen mit einem solchen Mechanismus glauben, ständig unter Energiemangel zu leiden und den Herausforderungen der Welt nicht gewachsen zu sein. Daher suchen sie Mitgefühl, um die Energie in ihre Richtung zu lenken. Als überzeugter Pessimist zieht das jammernde Selbst mit besorgtem Gesichtsausdruck, lautem Seufzen, Zittern, Weinen, Starren ins Leere, zögerlichen Antworten und ständigen Lebenskrisen die Aufmerksamkeit auf sich. Oft löst diese Verletzlichkeit eine Welle von Hilfsbereitschaft aus. Doch das jammernde Selbst ist nicht wirklich an der Lösung seiner Probleme interessiert, denn das würde die Quelle seiner Energie gefährden. Es lässt sich leicht von anderen zum Opfer machen, beklagt sich jedoch anschließend darüber, dass alle auf ihm rumtrampeln. Der Hinterfrager. Menschen dieser Art schöpfen Energie ab, indem ständig alles hinterfragt wird. Dieser Prozess entleert den Meridian der Gallenblase, was zu einem Mangel an Konzentration, Vorstellungskraft und Reflexion führt, sowie dem Meridian des Herzens, der mit dem Element Erde und dem Sitz des Selbstvertrauens verbunden ist. Der Gleichgültige. Indem er sich in sich selbst verschließt, zapft dieser Mensch Energie ab. Diese Vorgehensweise entleert die Meridiane des Erdelements, Selbstvertrauen, Ängste. Der Hinterfrager hält stets Distanz, aus Angst davor, dass ihm ein fremder Wille aufgedrängt wird oder seine Entscheidungen hinterfragt werden könnten. Es ist für den Gleichgültigen nahezu unmöglich, sich emotional auf andere einzulassen. Und seine Fluchtverhalten verursacht vor allem in Liebesbeziehungen erhebliche Schäden. Der Bedroher. Menschen dieser Art rauben Lebenskraft, indem sie Wutausbrüche verwenden, um dich einzuschüchtern, zu bedrohen oder einen beeindruckenden Auftritt hinzulegen. Tatsächlich entziehen Ängste den Nierenmeridian, den Speicher der Lebensenergie und der ursprünglichen Energiekraft ihrer Energie. Der Bedroher muss ständig Energie zurückgewinnen, da durch seinen gewalttätigen Lebensstil die Energie vollständig aus seinem Körper entzogen wird. Wer mit derartigen Energieräubern zu tun hat, der muss sich dringend Unterstützung besorgen, denn diese Menschen sind sehr schwer zu handeln. Der Weg ist jedenfalls das Ziel. Da es keine direkten Zitate von Buddha zum Thema Energie gibt, möchte ich ein allgemeines Zitat anbieten, das den Geist und die Energie berührt. Die Gedanken lenken die Energie. Lenke deine Gedanken weise. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Auch heute möchte ich auf die Shaolin-Schule Stuttgart hinweisen, die von Xian Lu geführt wird. Nähere Info findet ihr unter www.shaolinzentrum.de. Jeden Sonntag um 10 Uhr, egal bei welchem Wetter, unterrichtet Rainer Meditation, Qigong und Yoga im Park der Villa Berg in Stuttgart. Seit einiger Zeit überträgt er das Angebot auch über WhatsApp. Wer Interesse hat, sendet uns kurz eine E-Mail. Dann kommt ein Einladungslink für die WhatsApp-Gruppe zurück. Die Teilnahme ist kostenlos. Sein Wissen vermittelt er übrigens auch als Coach und Berater. Weitere Informationen über seine Tätigkeit als Achtsamkeitscoach findest du auf deile-coaching.de. Er kommt dabei in Unternehmen und klärt auf über die heilsamen Auswirkungen von achtsamen Gedanken. Dabei unterrichtet er die machtvollen Grundlagen von Achtsamkeit für Leistungsträger und Privatpersonen, die den tieferen Einfluss von richtigen Gedanken auf ihr Leben erkannt haben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse als Dank eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts, damit auch andere Menschen dieses Projekt leicht finden können. Das kannst du recht schnell machen und es kann einen großen Mehrwert für diejenigen haben, die dieses Angebot noch nicht kennen. Tausend Dank und eine schöne Woche. Omitofo.